15. Januar 1833. Die Beagle ankerte in Jury Road. Da Kapitän Fitzroy beschlossen hatte, die Feuerländer ihren Wünschen entsprechend in Ponsonby Sound an Land zu setzen, wurden 4 Boote ausgerüstet, sie durch den Beagle-Kanal dahin zu führen. Dieser Kanal, welchen Kapitän Fitzroy während der letzten Reise entdeckt hatte, ist ein äußerst merkwürdiger Zug in der Geographie dieses oder geradezu jeden anderen Landes. Man könnte ihn mit dem Tal von Loch Ness in Schottland mit seiner Kette von Seen und Fjords vergleichen. Er ist ungefähr 120 Meilen lang mit einer keiner großen Veränderung unterliegenden mittleren Breite von ungefähr 2 Meilen und ist dem bei weitem größeren Teile nach so vollkommen gerade, dass die Aussicht auf beiden Seiten durch eine Reihe von Bergen begrenzt, in der weiten Entfernung allmählich undeutlich wird. Er durchsetzt den südlichen Teil des Feuerlandes in einer ostwestlichen Richtung. In der Mitte stößt unter rechtem Winkel auf der Südseite ein unregelmäßiger Kanal auf ihn, welcher Ponsonby Sound genannt wird. Dies ist der Aufenthaltsort von Jemmy Buttons Stamm und Familie. 19. Januar. 3 große Boote und die Schaluppe mit einer Gesellschaft von 28 Mann brachen unter dem Kommando von Kapitän Fitzroy auf. Am Nachmittag fuhren wir in die östliche Mündung des Kanals ein und fanden kurz darauf eine nette kleine, von einigen darumliegenden Inselchen verborgene Bucht. Hier schlugen wir unsere Zelte auf und brannten unsere Feuer an. Nichts konnte gemütlicher aussehen als diese Szene. Das spiegelglatte Wasser des kleinen Hafens, mit den Zweigen der über den felsigen Strand herabhängenden Bäume, die vor Anker liegenden Boote, die von den gekreuzten Rudern gestützten Zelte, und der das bewaldete Tal hinaufwirbelnde Rauch gaben ein Bild ruhiger Zurückgezogenheit. Am nächsten Tag, dem 20., glitten wir auf der glatten Fläche mit unserer kleinen Flotte weiter und kamen in einen bewohnteren Bezirk. Wenige, wenn überhaupt einer, dieser Eingeborenen konnten jemals einen weißen Menschen gesehen haben. Sicherlich konnte nichts ihr Erstaunen beim Erscheinen der 4 Boote übertreffen. Auf allen Punkten wurden Feuer entzündet, daher der Name Tierra del Fuego oder das Feuerland, sowohl um unsere Aufmerksamkeit zu fesseln, als auch um die Neuigkeit weit zu verbreiten. Einige der Männer liefen meilenweit an dem Ufer entlang. Ich werde niemals vergessen, wie wüst und wild eine Gruppe uns erschien. Es erschienen plötzlich 4 oder 5 Leute am Rand einer überhängenden Klippe. Sie waren absolut nackt und ihr langes Haar hing um ihr Gesicht herum. Sie hielten rohe Stöcke in ihren Händen und von der Erde aufspringend schwangen sie ihre Arme um die Köpfe und stießen das widerlichste Geschrei aus. Um die Mittagszeit landeten wir unter einer Gesellschaft Feuerländer. Anfangs waren sie nicht geneigt, freundlich zu sein, denn bis der Kapitän an der Spitze der anderen Boote heranruderte, hielten sie ihre Schleudern in der Hand. Wir entzückten sie aber bald durch unbedeutende Geschenke, wie zum Beispiel rotes Band, was sie um ihre Köpfe banden. Sie hatten unseren Zwieback gern. Als aber einer der Wilden mit seinen Fingern etwas von dem in Zinnbüchsen präservierten Fleisch berührte, was ich aß, und es weich und kalt fand, zeigte er so großen Widerwillen dagegen, wie ich vor faulendem Speck gezeigt haben würde. Jemmy war durch und durch beschämt von seinen Landsleuten und erklärte, sein eigener Stamm wäre hiervon ganz verschieden, worin er sich aber in unseliger Weise irrte. Es war ebenso leicht, diese Wilden zu amüsieren, als es schwer war, sie zufriedenzustellen. Junge und Alte, Männer und Kinder hörten nicht auf, das Wort Yamashuna, was »Gib mir« bedeutet, zu wiederholen. Nachdem sie fast jeden Gegenstand, einen nach dem anderen, selbst die Knöpfe an unseren Röcken bezeichnet und ihr Lieblingswort in so vielen Ausdrucksweisen als nur möglich gesagt hatten, sprachen sie es dann in einem neutralen Sinn aus und wiederholten tonlos Yamashuna. Nachdem sie für jeden einzelnen Gegenstand sehr eifrig gejammerschunert hatten, wiesen sie, einen sehr einfachen Kunstgriff brauchend, auf ihre jungen Frauen und kleinen Kinder, was so viel heißen sollte als, wenn ihr es mir nicht geben wollt, dann werdet ihr es doch denen da geben. Am Abend versuchten wir vergebens, eine unbewohnte Bucht zu finden und waren endlich genötigt, nicht weit von einem Trupp Eingeborener zu bivakieren. Sie waren sehr harmlos, solange sie nur gering an Zahl waren. Nachdem sich aber am Morgen, dem 21., andere zu ihnen gesellt hatten, zeigten sich Symptome von Feindseligkeit, und wir glaubten, dass es zu einem Scharmützel kommen würde. Ein Europäer ist im großen Nachteil, wenn er mit Wilden wie diesen zu tun hat, welche nicht die geringste Idee von der Kraft der Feuerwaffen haben. Selbst in dem Momente, wo er seine Flinte anlegt, scheint er nach der Ansicht des Wilden einem mit Bogen und Pfeil, mit dem Speer oder selbst mit der Schleuder bewaffneten Manne weit unterlegen zu sein. Auch ist es nicht leicht, sie unsere Überlegenheit zu lehren, ausgenommen durch einen tödlichen Schuss. Wie wilde Tiere scheinen sie nicht Zahlen miteinander zu vergleichen, denn jedes Individuum wird, wenn es angegriffen wird, anstatt sich zurückzuziehen, versuchen, das Gehirn seines Feindes mit einem Stein auszuschlagen, so gewiss, wie ein Tiger unter ähnlichen Umständen ihn zerreißen würde. Kapitän Fitzroy war bei einer Gelegenheit viel daran gelegen, und zwar aus guten Gründen, einen Trupp fortzuschrecken. Er schwang zuerst einen Hirschfänger vor ihnen, wozu sie nur lachten, und dann feuerte er zweimal seine Pistole dicht vor einem Eingeborenen ab. Der Mann sah beide Male wie betäubt aus und rieb sich sorgfältig, aber sehr geschwind seinen Kopf. Dann stutzte er eine Weile und schwatzte zu seinen Gefährten, schien aber nicht daran zu denken, fortzulaufen. Wir können uns kaum in die Lage dieser Wilden versetzen und ihre Handlungsweise verstehen. Was den Fall dieses Feuerländers betrifft, so konnte die Möglichkeit eines solchen Lautes wie der Schuss einer Flinte dicht an seinem Ohr niemals in seinen Kopf gekommen sein. Er wusste vielleicht buchstäblich eine Sekunde lang nicht, ob es ein Laut oder ein Schlag gewesen war, und rieb sich daher sehr natürlich seinen Kopf. Wenn ein Wilder ein von einer Kugel getroffenes Ziel sieht, so wird es in einer ähnlichen Weise eine ziemliche Zeit erfordern, ehe er imstande ist, nur irgendwie zu verstehen, wie dies bewirkt worden ist. Denn die Tatsache, dass ein Körper seiner Geschwindigkeit wegen unsichtbar ist, würde ihm vielleicht eine gänzlich unbegreifliche Idee sein. Überdies dürfte die außerordentliche Kraft einer Kugel, welche eine harte Substanz durchbohrt, ohne sie zu zerreißen, den Wilden eher davon überzeugen, dass sie durchaus gar keine Kraft habe. Ich glaube sicherlich, dass viele Wilde der niedrigsten Stellung, so wie diese Feuerländer, Gegenstände durch Flintenkugeln getroffen und selbst kleine Tiere getötet gesehen haben, ohne im Allergeringsten sich dessen bewusst worden zu sein, was für ein tödliches Instrument eine Flinte ist. 22. Januar. Nachdem wir die Nacht unbelästigt auf einem, wie es scheinen mochte, neutralen Gebiet zwischen Jemmys Stamm und den Leuten, die wir gestern sahen, zugebracht hatten, setzten wir unsere angenehme Fahrt fort. Ich kenne nichts anderes, was deutlicher den feindlichen Zustand der verschiedenen Stämme anzeigt, als diese weiten Grenzstreifen oder neutralen Züge. Obschon Jemmy Button die Macht unserer Gesellschaft wohl kannte, hatte er doch anfangs nicht Lust, unter den feindlichen, seinem eigenen zunächst lebenden Stämmen zu landen. Er sagte uns oft, wie die wilden Owens-Männer, wenn das Blatt Rot von der östlichen Küste Feuerlands die Berge überstiegen und auf die Eingeborenen dieser Seite des Landes Angriffe machten. Es war äußerst merkwürdig, ihn zu beobachten, wenn er so sprach. Seine Augen glänzen und sein ganzes Gesicht einen neuen und wilden Ausdruck annehmen zu sehen. Als wir den Beagle-Kanal entlang weiterkamen, nahm die Szenerie einen eigentümlichen und sehr großartigen Charakter an. Die Wirkung aber wurde durch die niedrige Stellung unseres Augenpunktes im Boot und dadurch, dass wir das Tal entlang sahen und so die ganze Schönheit der hintereinander liegenden Reihe von Bergrücken verloren, bedeutend verringert. Die Berge waren hier ungefähr 3000 Fuß hoch und endeten in scharfen, zerrissenen Spitzen. Sie stiegen in einer ununterbrochenen Erhebung vom Rande des Wassers auf und waren bis zur Höhe von 14 bis 1500 Fuß mit dem düster gefärbten Wald bedeckt. Es war äußerst merkwürdig zu beobachten, wie, soweit das Auge nur reichen konnte, die Linie an der Bergseite, wo die Bäume zu wachsen aufhören, gerade und wirklich horizontal war. Sie glich genau der Flutgrenze mit angetriebenem Seekraut an einem Seestrand. Des Nachts schliefen wir dicht an der Verbindung des Ponsonby Sound mit dem Beagle-Kanal. Eine kleine Familie von Feuerländern, welche in der Bucht lebte, war ruhig und harmlos und vereinigte sich bald mit unserer Gesellschaft um ein prächtiges Feuer. Wir waren gut bekleidet und waren doch, trotzdem wir dicht am Feuer saßen, durchaus nicht zu warm. Und doch sahen wir, wie diese nackten Wilden, trotzdem sie weit weg saßen, zu unserer großen Überraschung von Schweiß überströmt waren, weil sie ein solches Rösten aushalten mussten. Sie schienen indes alle sehr befriedigt zu sein und fielen alle in den Chor der Matrosenlieder mit ein, aber die Art und Weise, in welcher sie ausnahmslos immer ein bisschen zu spät waren, war vollständig lächerlich. Während der Nacht hatte sich die Nachricht verbreitet, und zeitig am Morgen des 23. kam ein frischer Trupp an, welcher zu den Tekenika oder zu Jemmys Stamm gehörte. Mehrere von ihnen waren so schnell gelaufen, dass ihre Nasen bluteten und ihr Mund schäumte infolge der Schnelligkeit, mit der sie sprachen. Und mit ihren nackten, über und über mit schwarz, weiß und rot beschmierten Körpern sahen sie aus wie so viele Dämonen, die miteinander gekämpft haben. Wir gingen dann, von 12 Kanus, von denen jedes 4 oder 5 Leute hielt, begleitet, weiter den Ponsonby Sound hinab, zu dem Ort, wo der arme Jemmy erwartete, seine Mutter und Verwandten zu finden. Er hatte bereits gehört, dass sein Vater tot war. Da er aber in Bezug hierauf einen Traum in seinem Kopfe gehabt hatte, so schien ihm das nicht sehr am Herzen zu liegen. Er tröstete sich wiederholt mit der sehr natürlichen Betrachtung, ich nicht helfen. Er war nicht imstande, irgendwelche Einzelheiten in Bezug auf den Tod seines Vaters zu erfahren, da seine Verwandten nicht darüber sprechen wollten. Jemmy war nun in einem wohlbekannten Bezirk und leitete die Boote nach einer netten, ruhigen Bucht, genannt Volja, umgeben von kleinen Inseln, von denen jede und auch jeder Punkt seinen eigenen, eingeborenen Namen hatte. Wir fanden hier eine Familie von Jemmys Stamm, aber nicht seine Verwandten. Wir wurden mit ihnen befreundet und am Abend sandten sie ein Kanu, um Jemmys Mutter und Bruder zu benachrichtigen. Die Bucht war von einigen Ackern, guten, sich sanft erhebenden Landes umgeben, was nicht, wie überall sonst, mit Torf oder Waldbäumen bedeckt war. Wie früher angeführt, beabsichtigte Kapitän Fitzroy, York Minster und Fuegia zu ihrem eigenen Stamm zu bringen. Da sie aber den Wunsch aussprachen, hier zu bleiben, und da der Fleck eigentümlich günstig war, entschloss sich Kapitän Fitzroy, die ganze Gesellschaft mit Einschluss des Missionars Matthews ans Land zu setzen. 5 Tage wurden darauf verwandt, ihnen 3 Wigwams zu bauen, ihre Effekten zu landen, 2 Gärten anzulegen und Samen zu sehen. Am nächsten Morgen nach unserer Ankunft, dem 24., fingen die Feuerländer an, herbeizuströmen. Auch kamen Jemmys Mutter und Bruder. Jemmy erkannte die Stimme eines seiner Brüder schon in einer ungeheuren Entfernung. Die Begegnung war weniger interessant als zwischen einem frei auf das Feld gelassenen Pferde und einem alten Bekannten, dem es wieder zugesellt wird. Kein Zeichen von Zuneigung machte sich bemerkbar. Sie starrten einfach einander eine kurze Zeit an, und die Mutter ging augenblicklich wieder fort, um nach ihrem Kanu zu sehen. Durch York hörten wir indes, dass die Mutter über den Verlust Jemmys untröstlich gewesen sei und überall nach ihm gesucht habe, da sie glaubte, dass er uns, nachdem wir ihnen unser Boot genommen hatten, bald wieder verlassen haben würde. Die Weiber zollten der Fuegia viel Aufmerksamkeit und waren sehr freundlich mit ihr. Wir hatten bereits bemerkt, dass Jemmy beinahe seine Muttersprache vergessen hatte. Ich sollte meinen, es habe kaum ein anderes menschliches Wesen mit einem so kleinen Sprachvorrat gegeben als ihn, denn auch sein Englisch war sehr unvollkommen. Es war zum Lachen, aber beinahe zum Erbarmen, ihn seinen wilden Bruder Englisch anreden und ihn dann Spanisch »No sabe?« fragen zu hören, ob er nicht verstände. Während der nächsten 3 Tage ging alles friedlich fort, in welcher Zeit eben die Gärten angelegt und die Wigwams gebaut wurden. Wir schätzten die Zahl der Eingeborenen auf ungefähr 120. Die Frauen arbeiteten hart, während die Männer den ganzen Tag lang herumlungerten und uns beobachteten. Sie baten um alles, was sie sahen, und stahlen, was sie konnten. Sie waren ganz entzückt über unser Tanzen und Singen und interessierten sich ganz besonders dafür, uns in einem nahegelegenen Bach waschen zu sehen. Allem anderen schenkten sie nicht viel Aufmerksamkeit, nicht einmal unseren Booten. Von allen den Dingen, welche York während seiner Abwesenheit gesehen hatte, scheint ihn nichts mehr in Erstaunen gesetzt zu haben als ein Strauß in der Nähe von Maldonado. Atemlos vor Erstaunen kam er auf Mr. Bynoe zugelaufen, mit welchem er ausgegangen war. »Oh, Mr. Bynoe, Vogel, ganz gleich Pferd!« So sehr unsere weiße Haut die Eingeborenen überraschte, So tat dies doch nach Mr. Lowes Schilderung ein Neger, der als Koch auf einem Robbenfänger war, faktisch noch mehr. Und der arme Kerl wurde so von den Leuten verfolgt und angeschrien, dass er nicht wieder an Land gehen wollte. Alles ging ruhig weiter, so dass einige der Offiziere und ich selbst lange Spaziergänge an den umgebenden Bergen und in den Wäldern machten. Am 27. verschwanden indes plötzlich alle Frauen und Kinder. Wir waren darüber etwas beunruhigt, da weder York noch Jemmy die Ursache ausfindig machen konnten. Einige meinten, sie wären darüber erschrocken, dass wir unsere Flinten am vergangenen Abend gereinigt und abgeschossen hätten. Andere sagten, es sei die Folge davon, dass ein alter Wilder sich beleidigt glaubte, der, als ihm gesagt worden war, sich weiter fortzuhalten, kaltblütig der Wache ins Gesicht gespuckt und dann durch Gesten, die er über einem schlafenden Feuerländer gemacht, wie erzählt wurde, deutlich gezeigt habe, dass er unseren Mann gern in Stücke schnitte und aufäße. Kapitän Fitzroy hielt es, um die Aussicht auf eine feindliche Begegnung, die für so viele der Feuerländer unglücklich gewesen wäre, zu vermeiden, für uns für geraten, in einer wenige Meilen entfernten Bucht zu übernachten. Matthews beschloss mit seiner gewöhnlichen ruhigen Zuversicht, bei einem Manne merkwürdig, der dem Aussehen nach wenig Energie des Charakters besaß, bei den Feuerländern zu bleiben, welche an sich keine Unruhe zeigten, und so verließen wir sie denn, um ihre erste schreckliche Nacht zuzubringen. Bei unserer Rückkehr am Morgen, dem 28., waren wir sehr froh, sie alle ruhig und die Männer damit beschäftigt zu finden, von ihren Kanus aus Fische zu speeren. Kapitän Fitzroy beschloss, die Schaluppe und eins der großen Boote nach dem Schiff zurückzuschicken. Und mit den anderen Booten, das eine unter seinem eigenen Kommando, in welchem er mir freundlichst gestattete, ihn zu begleiten, und eins unter Mr. Hammond weiterzugeben, um die westlichen Teile des Beagle-Kanals aufzunehmen und später zu der Niederlassung zurückzukehren und sie nochmals zu besuchen. Zu unserem Erstaunen war der Tag überwältigend heiß, so dass unsere Haut verbrannt wurde. Bei diesem prachtvollen Wetter war die Aussicht von der Mitte des Beagle-Kanals sehr merkwürdig. Nach beiden Enden hinblickend unterbrach kein Gegenstand die Horizontlinien dieses langen, zwischen den Bergen einspringenden Kanals. Die Tatsache, dass es ein Meeresarm war, wurde dadurch sehr deutlich erwiesen, dass mehrere kolossale Walfische in verschiedenen Richtungen herumschossen. Bei einer Gelegenheit sah ich zwei dieser Ungeheuer, wahrscheinlich Männchen und Weibchen, langsam, eins hinter dem anderen, in weniger als Wurfweite vom Ufer, über welches die Buchenstämme ihre Zweige ausbreiteten, dahinschwimmen. Wir segelten fort, bis es dunkel war, und schlugen dann unsere Zelte in einer ruhigen Bucht auf. Der größte Genuss war, dass wir für unser Lager einen Strand mit kleinen Rollsteinen fanden, welche trocken waren und dem Körper nachgaben. Torfiger Grund ist feucht, Felsen ist uneben und hart. Sand gerät in das Fleisch, wenn es nach Schiffsmanier gekocht und gegessen wird. Aber in unsere Decken eingehüllt, auf einem guten Lager glatter Rollsteine liegend, brachten wir äußerst gemütliche Nächte zu. Ich hatte meine Wache bis 1 Uhr. Es liegt in dieser Szene etwas sehr Feierliches. Zu keiner anderen Zeit tritt das Bewusstsein, auf welchem entlegenen Winkel man steht, so stark vor die Seele. Alles verbindet sich, diesen Eindruck zu erhöhen. Die Stille der Nacht wird nur durch das schwere Atmen der Matrosen unter den Zelten und zuweilen durch das Geschrei eines Nachtvogels unterbrochen. Das gelegentliche Bellen eines Hundes, das in der Ferne gehört wird, erinnert uns, dass es ein Land von Wilden ist. 29. Januar. Zeitig am Morgen kamen wir an dem Punkt an, wo sich der Beagle-Kanal in zwei Arme teilt. Wir fuhren in den nördlichen ein. Die Szenerie wird hier selbst noch großartiger als vorher. Die hohen Berge an der nördlichen Seite bilden die granitische Achse oder das Rückgrat des Landes und steigen kühn bis zu einer Höhe von zwischen 3.000 und 4.000 Fuß an, mit einem Pick von über 6.000 Fuß Höhe. Sie sind mit einem weißen Mantel ewigen Schnees bedeckt und zahlreiche Wasserfälle ergießen das Wasser durch die Wälder in die schmalen Kanäle darunter. An vielen Stellen erstrecken sich prachtvolle Gletscher von der Seite der Berge bis an den Rand des Wassers. Es ist kaum möglich, sich irgendetwas Schöneres vorzustellen als das beryllartige Blau dieser Gletscher, besonders wenn man sie mit dem platten Weiß der oberen Schneefläche vergleicht. Die vom Gletscher in das Wasser gefallenen Bruchstücke schwammen fort und der Kanal mit seinen Eisbergen bot für eine Meile lang ein Miniaturbild des Polarmeeres dar. Nachdem die Boote um unsere Essensstunde an Land herangezogen waren, bewunderten wir in der Entfernung von einer halben Meile eine senkrechte Eisklippe und wünschten, dass noch mehr Bruchstücke herunterstürzen möchten. Endlich fiel eine Masse mit einem brüllenden Geräusch herunter und unmittelbar darauf sahen wir die glatten Umrisse einer auf uns zukommenden Welle. Die Leute liefen so schnell sie konnten nach den Booten hinab, denn es war offenbar, dass sie wohl könnten in Stücke zerschellt werden. Einer der Matrosen hatte eben den Bug ergriffen, als die rollende Brandung das Boot erreichte. Er wurde gehörig überschlagen, aber nicht verletzt. Und auch die Boote, trotzdem sie dreimal in die Höhe gehoben und fallen gelassen wurden, erlitten keinen Schaden. Dies war äußerst glücklich für uns, denn wir waren 100 Meilen vom Schiff entfernt und würden ohne Provision und Waffen gelassen worden sein. Ich hatte vorher bemerkt, dass einige große Felsblöcke am Ufer vor kurzem ihren Ort verändert hatten. Aber ehe ich diese Welle gesehen hatte, konnte ich die Ursache nicht einsehen. Die eine Seite der Bucht wurde von einer Glimmerschieferader gebildet, das obere Ende von einer ungefähr 40 Fuß hohen Eisklippe und die andere Seite von einem 50 Fuß hohen Vorgebirge, das aus kolossalen, abgerundeten Fragmenten von Granit und Glimmerschiefer aufgebaut war, aus denen alte Bäume herauswuchsen. Dieses Vorgebirge war offenbar eine Moräne, welche zu der Zeit, als der Gletscher größere Ausdehnung gehabt hatte, angehäuft worden war. Als wir die westliche Mündung dieses nördlichen Armes des Beagle-Kanals erreicht hatten, segelten wir zwischen vielen unbekannten, öden Inseln hin, und das Wetter war elendiglich schlecht. Wir begegneten keinen Eingeborenen. Die Küste war beinahe überall so steil, dass wir mehrere Male viele Meilen zu rudern hatten, ehe wir Platz genug finden konnten, unsere Zelte aufzuschlagen. Die eine Nacht schliefen wir auf großen, runden, erratischen Blöcken, zwischen denen faulendes Seegras lag. Und als die Flut stieg, mussten wir aufstehen und unsere Decken entfernen. Der weiteste Punkt nach Westen, den wir erreichten, war die Stewart-Insel, eine Entfernung von ungefähr 150 Meilen von unserem Schiff. Wir kehrten in den Beagle-Kanal durch den südlichen Arm zurück und fuhren dann ohne Abenteuer zurück nach Ponsonby Sound. 6. Februar. Wir kamen in Woolya an. Matthews machte uns eine so schlechte Schilderung des Betragens der Feuerländer, dass Kapitän Fitzroy beschloss, ihn zur Beagle zurückzubringen. Schließlich wurde er in Neuseeland gelassen, wo sein Bruder Missionar war. Seit der Zeit unserer Abreise hatte ein regelmäßiges System des Plünderns begonnen. Beständig kamen neue Trupps von Eingeborenen. York und Jemmy hatten viele Sachen verloren. Beinahe alles, was nicht unter der Erde verborgen worden war. Jeder Artikel schien von den Eingeborenen zerrissen und geteilt worden zu sein. Matthews beschrieb die Wache, die er beständig zu halten genötigt war, als äußerst ermüdend. Tag und Nacht wurde er von Eingeborenen umgeben, die ihn damit zu ermüden suchten, dass sie einen beständigen Lärm dicht an seinem Kopf machten. Eines Tages kam ein alter Mann, den Matthews gebeten hatte, seinen Wigwam zu verlassen, unmittelbar darauf mit einem großen Stein in der Hand zurück. An einem anderen Tage kam eine ganze Partie mit Steinen und Stöcken bewaffnet und einige der jüngeren Leute und Jemmys Bruder schrien beständig. Matthews beschwichtigte sie mit Geschenken. Ein anderer Trupp machte ihm durch Zeichen bemerkbar, dass sie ihn nackt ausziehen und alle Haare von dem Gesicht und Körper auszureißen wünschten. Ich glaube, wir kamen gerade zu rechter Zeit, um sein Leben zu retten. Jemmys Verwandte waren so eitel und albern gewesen, Fremden ihren Raub zu zeigen und die Art und Weise, ihn zu erhalten. Es war geradezu melancholisch, die drei Feuerländer bei ihren wilden Landsleuten zu lassen. Doch war es ein großer Trost, dass sie selbst keine persönliche Furcht hatten. York, der ein kraftvoller, entschlossener Mann war, war ziemlich sicher, gut vorwärts zu kommen. Zusammen mit seiner Frau Fuegia. Der arme Jemmy sah etwas untröstlich aus und würde damals, woran ich nur wenig zweifle, froh gewesen sein, mit uns zurückzukehren. Sein eigener Bruder hatte ihm viele Sachen gestohlen. Und als er bemerkte, was Manier das nennen, räsonierte er auf seine Landsleute, alle schlechte Menschen, no sabe, wissen nichts. Und trotzdem ich ihn niemals vorher hatte fluchen hören, verdammte Narren. Obschon unsere drei Feuerländer nur 3 Jahre lang unter zivilisierten Menschen gewesen waren, so bin ich doch sicher, sie würden gern ihre neue Lebensweise beibehalten haben. Dies war aber offenbar unmöglich. Ich fürchte, es ist sogar sehr zweifelhaft, ob ihr Besuch ihnen von irgendwelchem Nutzen gewesen ist. Am Abend setzten wir Segel, um nach dem Schiff zurückzukehren, mit Matthews an Bord, aber nicht durch den Beagle-Kanal, sondern der Südküste entlang. Die Boote waren schwer beladen und die See rau, so dass wir eine gefährliche Überfahrt hatten. Am Abend des 7. waren wir an Bord der Beagle nach einer Abwesenheit von 20 Tagen, während welcher Zeit wir 300 Meilen in den offenen Booten gefahren waren. Am 11. besuchte Kapitän Fitzroy die Feuerländer allein und fand sie wohlbehalten, auch hatten sie wenig Sachen mehr verloren. Am letzten Tage des Februars, im folgenden Jahr, 1834, ankerte die Beagle in einer wunderschönen kleinen Bucht im östlichen Eingang des Beagle-Kanals. Kapitän Fitzroy beschloss, den kühnen und, wie sich herausstellte, erfolgreichen Versuch zu machen, auf derselben Route gegen die Westwinde zu lavieren, welche wir in den Booten nach der Niederlassung in Woollya eingeschlagen hatten. Wir sahen nicht viele Eingeborene, bis wir in die Nähe von Ponsonby Sound kamen, wo uns 10 oder 12 Kanus folgten. Die Eingeborenen verstanden durchaus nicht den Grund unseres Lavierens, und anstatt uns bei jeder Wendung wieder zu treffen, strengten sie sich vergeblich an, uns in unserem Zickzacklauf zu folgen. Mich unterhielt es zu sehen, was für einen Unterschied der Umstand, dass man sich in seiner Macht so weit überlegen fühlte, in dem Interesse hervorbrachte, mit dem man diese Wilden betrachtete. Solange wir in den Booten waren, fing ich an, selbst den Laut ihrer Stimmen zu hassen, so sehr störten sie uns. Das erste und letzte Wort war Yamashuna. Wenn wir früher in irgendeine kleine stille Bucht gefahren waren, sahen wir uns ringsum und dachten, eine ruhige Nacht zuzubringen. Doch das widerwärtige Wort Yamashuna ertönte gellend aus irgendeiner dunklen Ecke, und dann verbreitete der geringe, in die Höhe wirbelnde Rauch unseres Feuers als Signal die Nachricht weit und breit. Verließen wir einen Ort, so sagten wir zueinander, Gott sei Dank, wir haben endlich diese Elenden ziemlich günstig verlassen. Und dann erreichte noch einmal ein schwacher Laut von einer alles überwältigenden, aus einer ungeheuren Entfernung hörbaren Stimme unsere Ohren, und wir konnten deutlich unterscheiden, Yamashuna. Jetzt aber, je mehr Feuerländer, desto heiterer, und eine sehr heitere Sache war es. Beide Teile lachten, wunderten sich und starrten einander an. Wir bemitleideten sie, dass sie uns gute Fische und Krabben gegen Lumpen und so weiter gaben. Sie griffen zu und benutzten den Zufall, dass sie Leute so närrisch fanden, so glänzenden Schmuck gegen ein gutes Abendessen einzutauschen. Es war äußerst unterhaltend, das nicht versteckte Lächeln der Befriedigung zu sehen, mit welchem eine junge Frau mit schwarz gemaltem Gesicht mehrere Stückchen scharlachnen Tuchs mit Binsen rund um ihren Kopf band. Ihr Mann, welcher das in diesem Lande ganz allgemeine Privilegium hatte, 2 Frauen zu besitzen, wurde offenbar über all die Aufmerksamkeit, die seiner jungen Frau gewidmet wurde, eifersüchtig und wurde nach einer Beratung mit seinen nackten Schönen fortgeschickt. Einige der Feuerländer bewiesen deutlich, dass sie einen ordentlichen Begriff von Tausch hatten. Ich gab einem Mann einen großen Nagel, ein äußerst wertvolles Geschenk, ohne irgendein Zeichen zu machen, dass ich eine Gegengabe erwartete. Er suchte sofort 2 Fische aus und reichte sie mir an der Spitze seines Speeres zu. Wenn irgendein Geschenk für ein Kanu bestimmt war und es fiel in der Nähe eines anderen nieder, so wurde es ausnahmslos dem richtigen Besitzer gegeben. Der Feuerländerknabe, den Mr. Lowe an Bord hatte, zeigte dadurch, dass er in die heftigste Leidenschaft geriet, ganz deutlich, dass er den Vorwurf, ein Lügner genannt worden zu sein, der er in der Tat war, vollkommen verstanden hatte. Wir waren diesmal, wie bei allen früheren Gelegenheiten, darüber sehr überrascht, dass die Eingeborenen sehr wenig oder durchaus gar keine Notiz von manchen Dingen nahmen, deren Gebrauch ihnen doch bekannt sein musste. Einfache Dinge. So die Schönheit von scharlachnem Tuch oder blaue Perlen, die Abwesenheit von Frauen, unsere Sorgfalt, uns zu waschen, erregte ihre Bewunderung viel mehr als irgendein großartiger oder komplizierter Gegenstand wie unser Schiff. Am 8. März ankerten wir in der Bucht bei Woollya, sahen aber nicht eine Seele dort. Wir waren hierüber beunruhigt, denn die Eingeborenen in Ponsonby Sound machten durch Gestikulation uns verständlich, dass es Kämpfe gesetzt habe. Und später hörten wir, dass die gefürchteten Owens-Männer herabgekommen waren. Bald sahen wir ein kleines Kanu mit einer kleinen Flagge sich uns nähern, in dem einer der Leute sich die Farbe von seinem Gesicht abwusch. Dieser Mann war der arme Jemmy, jetzt ein magerer, elender Wilder mit langem, unordentlichem Haar und nackt mit Ausnahme eines Stückchens Decke, das er um seine Lenden gebunden hatte. Wir erkannten ihn nicht wieder, bis er dicht bei uns war, denn er schämte sich über sich selbst und drehte dem Schiff den Rücken zu. Wir hatten ihn fett, rund, rein und gut bekleidet verlassen. Ich habe niemals eine so vollständige und traurige Veränderung gesehen. Sobald er indes bekleidet und die erste Aufregung vorüber war, nahmen die Dinge ein ganz gutes Ansehen an. Er aß mit Kapitän Fitzroy zu Mittag und verzehrte seine Mahlzeit so reinlich wie früher. Er erzählte uns, er hätte zu viel, er meinte genug, zu essen, er fröre nicht. Seine Verwandten seien sehr gute Leute und er wünschte, nicht nach England zurückzugehen. Am Abend erkannten wir die Ursache dieser großen Änderung in Jemmys Gefühlen bei der Ankunft seiner jungen, nett aussehenden Frau. Mit seinen gewöhnlichen guten Gesinnungen brachte er zwei wundervolle Otternfelle für zwei seiner besten Freunde und einige Speerspitzen und Pfeile, die er mit seinen eigenen Händen für den Kapitän gemacht hatte. Er sagte, er habe ein Kanu für sich gebaut und rühmte sich, dass er etwas von seiner Muttersprache sprechen könne. Aber es ist eine äußerst eigentümliche Tatsache, dass er seinen ganzen Stamm etwas Englisch gelernt zu haben scheint. Ein alter Mann kündete ganz von freien Stücken an, Jemmy Buttons Wife. Jemmy hatte sein ganzes Besitztum verloren. Er erzählte uns, dass York Minster ein großes Kanu gebaut habe und vor mehreren Monaten mit seiner Frau Fuegia in sein Vaterland gegangen sei, dass er aber mit einem Akt ausgemachter Gemeinheit Abschied genommen habe. Er hatte Jemmy und seine Mutter überredet, mit ihm zu kommen, sie dann unterwegs bei Nacht verlassen und ihnen alles, was ihnen gehörte, gestohlen. Jemmy verließ uns, um an Land zu schlafen. Am Morgen kehrte er zurück und blieb an Bord, bis das Schiff abging, was sein Weib sehr erschreckte, die beständig heftig weinte, bis er in sein Kanu kam. Er kehrte zurück, reich beladen mit wertvollem Besitztum. Jedermann an Bord war von Herzen traurig, ihm für das letzte Mal Lebewohl zu sagen. Ich zweifle jetzt nicht, dass er so glücklich und vielleicht noch glücklicher sein wird, als wenn er niemals sein Vaterland verlassen hätte. Jedermann muss aufrichtig hoffen, dass Kapitän Fitzroys noble Hoffnung erfüllt werden möchte, die vielen freigebigen Opfer, welche er diesen Feuerländern gebracht hatte, dadurch belohnt zu sehen, dass irgendein schiffbrüchiger Matrose von den Nachkommen Jemmy Buttons und seinem Stamm beschützt würde. Als Jemmy das Land erreichte, zündete er ein Signalfeuer an, der Rauch stieg auf und sagte uns ein letztes und langes Lebewohl, als das Schiff auf dem Weg in das offene Meer hinaus war. Die vollkommene Gleichheit unter den die Stämme der Feuerländer bildenden Individuen muss für eine lange Zeit ihre Zivilisation aufhalten. Ebenso, wie wir sehen, dass diejenigen Tiere, deren Instinkt sie zwingt, in Gesellschaft zu leben und einem Häuptling zu gehorchen, die veredelungsfähigsten sind, so ist es auch mit den Menschenrassen der Fall. Mögen wir es nun als eine Ursache oder als eine Folge ansehen, die Zivilisierteren haben immer die künstlichsten Regierungen. So waren zum Beispiel die Bewohner von Otaheite, welche, als sie zuerst entdeckt wurden, von erblichen Königen regiert wurden, auf eine viel höhere Stufe gekommen als ein anderer Zweig desselben Volkes, die Neuseeländer, welche, trotzdem sie den Vorteil hatten, gezwungen zu sein, ihre Aufmerksamkeit dem Landbau zu widmen, Republikaner in dem absolutesten Sinne des Wortes waren. Solange nicht im Feuerland irgendein Häuptling aufsteht, welcher Kraft genug hat, irgendeinen erlangten Vorteil, wie zum Beispiel domestizierte Tiere, sich zu sichern, scheint es kaum möglich, dass der politische Zustand des Landes verbessert werden kann. Jetzt wird selbst ein Stück Tuch, was dem einen gegeben wird, in Streifen zerrissen und verteilt, und kein Individuum wird reicher als ein anderes. Auf der anderen Seite ist es schwer einzusehen, wie ein Häuptling erstehen kann, bis Besitz irgendwelcher Art vorhanden ist, durch welchen er seine Überlegenheit offenbaren und seine Macht vergrößern kann. Ich glaube, in diesem äußersten Teil von Südamerika steht der Mensch auf einer niedrigeren Stufe des Fortschritts als in irgendeinem anderen Teil der Welt. Die Südsee-Insulaner, der beiden den stillen Ozean bewohnenden Rassen, sind vergleichsweise zivilisiert. Der Eskimo genießt in seiner unterirdischen Hütte manche der Bequemlichkeiten des Lebens und zeigt in seinem Kanu, wenn es vollständig ausgerüstet ist, viel Geschicklichkeit auf. Manche der Stämme von Südafrika, die nach Wurzeln umherkriechen und auf den wilden und dürren Ebenen verborgen leben, sind wohl elend genug. Der Australier kommt in der Einfachheit der auf das Leben verwandten Künste dem Feuerländer am nächsten. Er kann sich indes seines Bumerangs, seines Speeres, seines Wurfstocks, seiner Methode, die Bäume zu erklettern, Tiere aufzuspüren und zu jagen, rühmen. Obgleich der Australier in solchen Fertigkeiten überlegen sein mag, so folgt doch daraus durchaus nicht, dass er auch der geistigen Fähigkeit nach höher stehe. Nach dem, was ich von den Feuerländern, solange sie an Bord waren, gesehen und was ich von den Australiern gelesen habe, möchte ich glauben, dass gerade das Gegenteil wahr ist.